Ich möchte mit euch gerne einen Predigttext aus Prediger 9 von Vers 1 bis Vers 6 betrachten. Und es wäre ganz gut, wenn ihr mir das Bild einblendet, ein bisschen abdunkelt das Licht. Was bringt die Zukunft? Ein gutes Thema, was keiner wirklich beantworten kann. Das ist wie mit dem Wetter. Wie wird das Wetter morgen werden? Und du kannst dir angucken, was du willst. Am Ende weiß man nie, was wirklich bei rumkommt, nicht wahr? Ähnlich ist es auch mit der Zukunft. Dabei muss man sagen, die Bibel spricht oft über die Zukunft und die Bibel sagt uns sehr wohl, dass was am Ende der Zeit geschehen wird. Und somit, im gewissen Sinne, ist die Zukunft der Weltgeschichte, die Zukunft von Gottes Geschichte, sie ist schon bekannt, zumindest ein Stück weit. Müssen wir die Offenbarung lesen, ist sehr spannend, was da drin steht. Aber was bringt deine persönliche Zukunft? Was wird bei dir morgen sein? Was wird bei dir in ein paar Monaten sein? Und du wirst feststellen, also wirklich kann ich meine Zukunft nicht kontrollieren. Ich weiß nicht, was morgen ist. Wo wir mit Ben unterwegs waren zur Männerfreizeit, standen wir in einem Stau, bestimmt über eine Stunde. Und wir haben einen heftig schweren Unfall gesehen. Ein Auto war komplett auf der Seite gelegen, lag komplett auf der Seite. Und ein anderes Auto ist über die Leitplanke, ich weiß nicht, wie das da hingekommen ist, komplett im Wald gewesen. Muss was Furchtbares geschehen sein. Alle möglichen Rettungsgassen und so. Und wenn du das siehst, dann denkst du nur, Gott, bitte hilf diesen Leuten. Bitte hilf, dass sie am Leben bleiben. Und solche Gedanken gehen einem durch den Kopf. Und du bist einfach nur dankbar und froh, dass du an der Seite stehst. Es nervt zwar ein bisschen, aber du bist dankbar, dass du nicht betroffen bist. Ja, es ist so interessant. Was bringt deine Zukunft? In diesem Text, Salomo ist ein Philosoph. Und ich mag Salomo sehr gerne. Ich habe die Predigtreihe irgendwann mal angefangen. Und ich habe mir gedacht, ich setze heute wieder an. Es ist Jahre her, da habe ich gepredigt. Ich kam bis Kapitel 9. Und der Prediger Salomo wiederholt sich auch oft. Und deswegen steigen wir jetzt wieder in einen Text ein, wo er doch so ein paar Dinge einfach wiederholt, die wir vor Jahren mal besprochen haben. Wenn es um die Zukunft geht, sind wir so negativ gepolt wie in diesem Anspiel. Eines der Kinder hieß No Future, keine Zukunft. Immer pessimistisch, immer schlecht drauf. Sofort am Aufgeben, man kennt das, man kennt solche Leute. Ich finde diese sechs Gruppierungen, die kennst du. Und man muss wirklich sagen, dass der Christ am Ende, dass wir Christen in Deutschland, man sagt, es gibt nur 1,5% der deutschen Bevölkerung, die tatsächlich wiedergeboren ist. Wir sind so eine Minderheit, vergessen das oft. Hier in NRW gibt es viele Gemeinden, aber ansonsten sieht es echt eng aus in Deutschland. Es gibt nicht viele Christen. Aber zu der Negativität, irgendwann sagte jemand mal, wenn ein Deutscher in den Himmel kommt, ich musste drüber lachen, wisst ihr, was er dann sagt? Ist herrlich hier, aber ob das so bleibt? Es ist so, es ist tatsächlich so. Ich weiß gar nicht, woran das so wirklich liegt. Man hat so Wirtschaftsprognosen, Unternehmen machen unfassbare Gewinne. Momentan sieht es wieder ein bisschen schlechter aus. Und es kann extrem gut laufen. Und irgendwie schaffen wir immer irgendwas Negatives da reinzupacken, dass man nie so das Gefühl hat, wir sollten absolut dankbar sein, es läuft so gut und Gott versorgt uns so gut und es ist alles positiv und wir sollten endlich mal dankbar sein. Irgendwie kommt man zu diesem Zeitpunkt gar nicht oder zu diesem Punkt nicht. Das ist natürlich falsch. Heute werden wir einen Text lesen und ich möchte über drei Dinge mit euch nachdenken. Deine Zukunft ist unkontrollierbar. Du kannst gute Entscheidungen treffen, ohne Frage, die deine Zukunft, dein Morgen und Übermorgen schon beeinflussen. Du kannst dumme Entscheidungen treffen, was auch sehr schlecht für deine Zukunft ist. Aber letzten Endes kannst du dein Morgen nicht kontrollieren. Der zweite Gedanke, das Leben ist ungerecht. Salomo weist darauf hin, dieser weise Mann, er hat unglaubliche Weisheit von Gott bekommen. Er weist darauf hin, dass das Leben ungerecht ist. Nur mal angenommen, du bist ein Christ, du liebst Gott, du bist ein gottesfürchtiger Mensch und du lebst und hältst dich an Gottes Gebote. Und es kann passieren, dass du Mitte 30er, vielleicht 35 Jahre alt bist, dass du Krebs bekommst und stirbst. Auf der Gegenseite gibt es einen anderen Menschen, der ist unfassbar gottlos, er ist brutal, er ist ein Schläger, er führt ein wirklich böses Leben und man kann das wirklich als böse bezeichnen. Und er stirbt nicht mit 35, sondern wird 85 und zieht sein böses Leben durch. Auch das kann passieren. Das ist interessant, wenn wir über diesen Gedanken sprechen. Und dann weist Salomo nochmal darauf hin, hey, Leben ist besser als Tod. Also wenn du lebendig bist, hat es doch ein paar Vorzüge. Denn dann kannst du noch etwas bewirken. Ich lese aus Prediger 9 von Vers 1 bis 6. Es wäre sehr schön, wenn ihr die Bibel aufschlagt und einfach mitlest. Das wäre gut. Vielleicht wiederhole ich noch die letzten zwei Verse von Kapitel 8, damit wir so ein bisschen den Kontext haben. Als ich mein Herz darauf richtete, die Weisheit zu erlernen und das geschäftige Treiben zu betrachten, das sich auf Erden abspielt, sodass einer seinen Augen weder bei Tag noch bei Nacht Schlaf gönnt, da sah ich an dem ganzen Werk Gottes, dass der Mensch das Werk nicht ergründen kann. Das geschieht unter der Sonne. Obwohl der Mensch sich Mühe gibt, es zu erforschen, so kann er es nicht ergründen. Und auch wenn der Weise behauptet, er verstehe es, so kann er es dennoch nicht ergründen. Selbst Salomo in seiner großen Weisheit stellt fest, das, was Gott tut, wer kann das fassen? Er sagt, das geht nicht. Gott ist zu groß. Das ist ähnlich wie in der Geschichte bei der Einleitung. Je näher du Gott kommst, umso mehr stellst du fest, wie herrlich, wie groß er ist. Unbeschreiblich. Und jetzt lesen wir von Vers 1. Dies alles habe ich mir zu Herzen genommen und dies habe ich zu erkennen gesucht, dass die Gerechten und die Weisen und ihre Werke in der Hand Gottes sind. Der Mensch weiß weder um Liebe noch um Hass im Voraus. Es liegt alles verborgen vor ihnen. Alles geschieht gleicherweise allen. Es kann dem Gerechten dasselbe begegnen wie dem Gottlosen, dem Guten und Reinen wie den Unreinen, dem, der Opfer darbringt, wie dem, der keine Opfer darbringt, dem Guten wie dem Sünder, dem, der schwört, wie dem, der sich vor dem Eid fürchtet. Das ist das Schlimme bei allem, was unter der Sonne geschieht, dass allen dasselbe begegnet. Daher wird auch das Herz des Menschen voll Bosheit. Und Tollheit ist in ihren Herzen ihr Leben lang. Und danach geht es zu den Toten. Denn für jeden, der noch zu den Lebenden gehört, gibt es Hoffnung. Denn ein lebendiger Hund ist besser dran als ein toter Löwe. Denn die Lebendigen wissen, dass sie sterben müssen, aber die Toten wissen gar nichts. Und es wird ihnen auch keine Belohnung mehr zuteil, denn man denkt nicht mehr an sie. Ihre Liebe und ihr Hass, wie auch ihr Eifer, sind längst vergangen und sie haben auf ewig keinen Anteil mehr an allem, was unter der Sonne geschieht. Ganz spannend, finde ich zumindest. Der Mensch denkt und Gott lenkt. Ihr kennt dieses Wort. Ich habe einen guten Freund gehabt, wo ich noch jünger war, und so 18, 19. Und es war wirklich ein sehr gläubiger junger Mann. Jetzt leider nicht mehr. Hat nichts mehr mit dem Glauben zu tun. Ist weit weg von der Nachfolge. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er so echt war zu meiner Zeit. Wir haben auch so Anspiele übrigens gemacht. Irgendwann haben wir mal eins zu zweit gemacht, komplett auswendig gelernt. Alvina weiß, wer es war. Ein guter Freund. Und er hat mir damals, wo wir so jung waren, seinen Plan erzählt. Über die Zukunft nachgedacht. Und er hat gesagt, ich möchte gerne in 2, 3 Jahren heiraten, dann will ich studieren. Und er hat einen voll gefertigten Plan. Und man muss sagen, es ist alles anders gekommen. Alles. Hier heißt es in unserem Text in Vers 1, der Mensch weiß weder um Liebe noch um Hass im Voraus. Es liegt alles verborgen. Er weiß nicht, was kommt. Deswegen sagen Christen ganz oft auch dieses Wort, wenn Gott will und wir leben, dann wird das geschehen. Wir Christen sind uns bewusst, dass Gott die Zukunft gestaltet, auch dein Morgen. Wir können alles Mögliche planen und das ist auch gar nicht schlecht zu planen und nachzudenken ist auch nicht schlecht, aber Gott bestimmt, wo es lang geht und was passiert. Ich musste über einen Spruch nachdenken, den ich eigentlich ganz gut finde. Da sagt jemand, nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Denn jedermann ist überzeugt, dass er genug davon hat. Also nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand, denn jedermann glaubt, das passt. Er ist schlau genug. Bei Salomo muss man sagen, er hat die Weisheit von Gott bekommen. Und wenn wir das lesen, wie Gott ihm erscheint im Traum, wie er ihn erfüllt als weisen Mann und wie er ihn hilft, sein Reich, sein Königsreich aufzubauen, ist großartig. Und Salomo ist es auch, der sagte, nicht der Start zählt, sondern das Ende. Leider hat er auch versagt. Das ist sehr schade. Wisst ihr, er macht sich diese großen Gedanken in seinem Buch, in diesem Predigerbuch. Es geht darum, was hat wirklich bleibenden Wert im Leben? Was zählt wirklich? Was hat wirklich Bestand? Worum geht es? Und er kommt zu dem Entschluss im letzten Kapitel, dass letzten Endes nur eine Sache zählt, fürchte Gott. Er verneint gar nicht das schöne Leben an sich. Er sagt auch ganz oft, genieß das Leben mit deiner Frau. Genieß die guten Momente, die Gott dir schenkt, welche es auch immer sind. Das ist eine feine Sache. Aber bei all dem, was Gott dir gibt, vergiss nicht, das Allerwichtigste ist Gott. Und wenn du Gott ausschließt, dann hast du den größten Fehler gemacht. Und wenn es um die Zukunft geht und auch um deine persönliche Zukunft geht und du Gott ausschließt, bist du verloren. Du wirst den Kampf nicht vollenden. Du wirst vorher abbrechen wie No Future. No Future fand ich klasse. Deine Zukunft ist unkontrollierbar. Wir haben Kollegen, die haben zur Hochkonjunktur bei uns im Unternehmen einen Vertrag bekommen. Sie haben ihre alte Firma verlassen, Arbeitsvertrag aufgelöst, um dann langfristig bei Phoenix anzufangen und tatsächlich einen guten Arbeitgeber zu haben und auch auf Dauer. Das Problem ist, bei manch einen, der gewechselt ist, der hat nicht gleich einen Festvertrag gekriegt, sondern hat nur einen begrenzten Vertrag bekommen. Und wenn das dann so ist, wie es momentan ist, dass die Wirtschaft so ein bisschen daher plätschert, wo es nicht ganz so gut läuft, dann machen sich solche Leute krass viele Gedanken. Zu Recht. Was ist denn jetzt? Jeder hat Familie, fast jeder. Jeder hat Kinder. Jeder hat Kosten, wenn sie Häuser haben oder sonstige Dinge, die sie abbezahlen müssen. Und dann merkt man, ja, was das mit solchen Leuten macht. Die Zukunft ist nicht kontrollierbar. Es gibt einen Trost, wenn ich über meine persönliche Zukunft denke, und das ist, was ist eigentlich mit den Leuten, die sich zu Jesus Christus bekehrt haben? Was ist mit den Leuten, die Christen sind, so wie viele hier von uns? Was ist mit deren Zukunft? Ist sie kontrollierbar? Im gewissen Sinne schon. Da verhält es sich ein Tucken anders. Der Christ weiß immer, Gott hält sein Wort und Gott lässt mich nie allein. Das ist so eine große Hoffnung für die Zukunft, für deinen Morgen. Das Leben ist ungerecht. Dieser Gedanke hat mich doch ein Stück weit getroffen. Nicht, weil ich betroffen bin, aber diese Wahrheit hat mich getroffen. Hier steht, alles geschieht gleicherweise allen. Es kann dem Gerechten dasselbe begegnen wie dem Gottlosen. Und jetzt werden so ein paar Dinge gegenübergestellt. Also allen passiert das Gleiche, dem Gerechten wie dem Gottlosen. Das hatte ich vorhin schon mal erklärt. Du bekennst dich zu Gott. Und Gott hat dir deine Sünden vergeben, Gott leitet dich und führt dich. Aber dir kann genau das passieren, das Gleiche wie den Gottlosen, der ohne Gott lebt. Und dann heißt es hier, dem Guten und Reinen wie den Unreinen. Vielleicht bist du moralisch, ethisch wirklich korrekt. Vielleicht bist du nicht bekehrt, aber du führst wirklich ein sehr gutes, ordentliches Leben. Und ich kenne solche Leute, die haben nichts mit Jesus zu tun, die glauben auch nicht an Jesus und folgen ihm nicht nach, aber die führen ein sehr, sehr vorbildliches Leben. Vielleicht bist du ethisch wirklich korrekt und hast wirklich Prinzipien, die biblisch sind, aber dir kann genau das Gleiche passieren wie dem, der komplett anders ist, dem Ethik egal ist, der säuft und hurt und sonst was. Dir kann genau das Gleiche passieren. Das ist wie ein Schock, oder? Das ist doch irgendwie unfair. Das Leben ist doch ungerecht. Dann heißt es hier, der Opfer bringt, wie dem, der keine Opfer bringt. Nun mal angenommen, jemand opfert wirklich sehr viel für Gott. Er opfert sein ganzes Leben Gott und stellt all seine Zeit für Gott zur Verfügung. Dem kann genau das Gleiche passieren, wie dem, der gar nichts für Gott macht. Du bringst großen Einsatz für Gott und du hast das Gefühl, jetzt müsste mich Gott doch belohnen und trotzdem bist du schwer krank und stirbst. Das kann passieren. Salomo sagt, das ist die Wahrheit. Es passiert beiden das Gleiche. Dem Guten wie dem Sünder, dem, der schwört, man soll nicht schwören, wie dem, der den Eid fürchtet, der nicht schwört. Alles geschieht jeden, also alles kann beiden geschehen, bei beiden Gruppen, unterschiedlichen Gruppen. Und er erklärt auch, weil das so ist, weil das so unfair ist, in unseren Augen würden wir sagen, weil das so ungerecht ist, deshalb passiert Folgendes. Vers 3, zweiter Absatz. Daher wird auch das Herz des Menschen voll Bosheit, weil das so ist, wird das Herz des Menschen voll Bosheit und Tollheit ist in ihrem Herzen ihr Leben lang und danach geht es zu den Toten. Zwei Dinge passieren. Das Herz des Menschen wird, weil das so ist, weil er merkt, ich kann eigentlich machen, was ich will, es gibt keinen Unterschied, wird der Mensch wirklich von Bosheit, von böser Absicht, üble Gesinnung, ja, dieses Hinterhältige kommt in sein Herz und das erfüllt ihn komplett. Und Tollheit, das ist so ein Wort, das nutzen wir ja gar nicht mehr. Tollheit, was ist Tollheit? Tollheit im Herzen ist eigentlich Verrücktheit. Der Mensch wird verrückt, er wird unsinnig. Und ich habe manchmal das Gefühl, tatsächlich gesellschaftlich, wenn man sich das anguckt, je mehr die Menschen sich von Gott entfernen, umso verrückter werden die Ideen, ob es Geschlechtsthematiken sind oder sonst was. Da denkst du, wie kann man sich so beklopptes Zeug einfallen lassen? Und das ist diese Tollheit. Also das Herz des Menschen wird wirklich unvernünftig, weil das so ist, deshalb passiert das. Salomo erklärt das. Warum entwickelt der Mensch sich so? Ja, weil das so ist, würde der Mensch sofort, wäre es denn gerecht, dann wäre es anders. Aber das ist spannend, das zu betrachten. Lass uns jetzt mal zu den dritten Gedanken kommen. Es gibt trotzdem einen Unterschied. Und im Vers 8, ich würde euch uns das gerne doch nochmal im Kontext lesen, in Vers 8 spricht, oder Kapitel 8, Vers 11 und 12, da spricht Salomo schon mal, er wiederholt jetzt eigentlich nur die Thematik, spricht er schon mal über dieses Thema und dort heißt es, weil der Richterspruch über die böse Tat nicht rasch vollzogen wird, darum ist das Herz der Menschenkinder davon erfüllt, Böses zu tun. Und jetzt kommt's. Wenn auch ein Sünder 100-mal Böses tut und lange lebt, so weiß ich doch, dass es denen gut gehen wird, die Gott fürchten, die sich scheuen vor seinem Angesicht. Bei all diesen Wahrheiten, bei all diesen seltsamen Verhältnissen, sagt er, und es lohnt sich trotzdem, Gott zu fürchten. Es lohnt sich, Gott zu fürchten. Und das möchte ich dir persönlich auch ermutigenderweise mitgeben. Selbst, auch wenn das so ist, wenn das die Wahrheit ist. Letztens sagte ein Kollege, das ist schon komisch, es sterben immer die Besten und am schnellsten. Man hat das Gefühl, dass die Leute gehen und plötzlich ein heftiges Schicksal erleiden, die man sehr wertschätzt. So hat man das Gefühl, das ist ungerecht. Ja, mag auch manchmal sich wirklich so anfühlen, aber es lohnt sich immer noch, sagt Salomo, Gott zu fürchten. Ich kenne einen Psalm und ihr werdet ihn auch kennen. Da heißt es, als ich aber auf das Ende sah, dass jemand fast verzagt, er hat gegenüberstellt den Gläubigen und den Ungläubigen und er beobachtet den Lauf und kommt zu dem Entschluss, irgendwie lohnt es sich gar nicht gerecht zu sein, Gott zu folgen, irgendwie ist das anstrengend und am Ende geht es den Gottlosen besser als den Gerechten. Und dann sagt der Psalmist, bis ich auf das Ende sah und dann gibt es den Unterschied. Es macht sehr wohl einen großen Unterschied, ob du Gott fürchtest oder nicht. Es spielt eine große Rolle, auch wenn sich das manchmal im Leben tatsächlich so anfühlt, als ob es nicht so ist. Hier gibt es ein Bild, das Salomo uns präsentiert, für uns so ein bisschen fremdlich, aber es erklärt sich doch ganz gut. Und ich würde jetzt zum letzten Gedanken kommen, Leben hat echt Vorzüge. Besser leben als tot sein, selbstverständlich würdet ihr sagen. Ohne Frage. Wobei es Menschen gibt, die so beladen sind mit ihrem Leben, die so am Ende sind, die würden lieber sterben, als zu leben. Aber Salomo sagt, nee, Leben hat Vorteile. Denn du kannst während deiner Lebenszeit, kannst du dich noch richtig entscheiden. Das ist auch so ermutigend zu wissen, wenn du noch Leben in dir hast und Gott zu dir spricht, kannst du dich immer noch Gott zuwenden. Du kannst von diesem verkorksten Weg zu Gott finden, indem du anfängst, Gott zu fürchten. Wenn Gott zu dir spricht, und wir haben das gerade so schön gesungen, Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Du hast gesagt, dass jeder kommen darf. Auch derjenige, der total verkorkst ist. Derjenige, der absolut gottlos ist und absolut verdorben ist, auch er kann noch zu Gott kommen, solange er lebt. Denn nach dem Leben, wenn du tot bist, kannst du nichts mehr beeinflussen. Und das ist das, was hier in dem letzten Absatz zum Ausdruck kommt. Denn, Vers 4, für jeden, der noch zu dem Lebenden gehört, gibt es Hoffnung. Du lebst, atmest, gut, es gibt Hoffnung. Denn ein lebendiger Hund ist besser dran als ein toter Löwe. Denn die Lebendigen wissen, dass sie sterben müssen, aber die Toten wissen gar nichts. Und es wird ihnen auch keine Belohnung mehr zuteil, denn man denkt nicht mehr an sie. Ihre Liebe und ihr Hass, wie auch ihr Eifer, sind längst vergangen und sie haben auf ewig keinen Anteil mehr am Leben, an allem, was unter der Sonne geschieht. Hier wird ein gutes Beispiel gebracht von einem Hund und einem Löwen. Kinder, mögt ihr Hunde? Mögt ihr Löwen? Ja? Großer Unterschied. Die Juden, die haben Hunde überhaupt nicht gemocht. Wenn du als Hund bezeichnet wurdest, das war wirklich eine abfällige Bemerkung. In der Tora heißt es, gemäß der Tora galten Hunde als rituell unreine Tiere, die auch nicht als Haustiere gehalten werden durften. Mit diesen Tieren gemeinsam zu sterben, galt als zusätzliche Schande in den Augen der Juden. Das war das Allerletzte. Ich denke mir, wie in Deutschland anders. Wie heftig, was für einen Kontrast wir haben, oder? Das deutsche Volk liebt Hunde. Sie haben überall Hunde, im Bett sogar. Die knutschen und das finde ich so eklig. Aber alles Mögliche passiert. Sie verehren diese Hunde. Und in der jüdischen Kultur war das ganz anders. Es war für die, das war das i-Tüpfelchen der Bestrafung. Wer als Hund bezeichnet wurde, das ging gar nicht. Und ich musste sofort an den reichen Mann und an den armen Lazarus denken, wie es in Lukas 9, 16, Vers 19 heißt. Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbaren Leinwand und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Und dann gab es diesen armen Mann, der begehrte sich zu sättigen von den Brotsamen des Reichen, die vom Tisch des Reichen fielen. Und es kamen sogar Hunde und leckten seine Geschwüre. Dieser Arme ist am Ende in Abrahams Schoß, dem geht es gut. Und der reiche Mann, das ist alles anders. Ich fand das so einfach nur so interessant, wie diese Geschichte, wie sie präsentiert wird. Aber ganz kurz zum Löwen, Hunde und Löwen. Kinder, habt ihr mal Löwen im Zoo gesehen, ne? Das taugt nichts. Die muss man in der Savanne sehen, wenn die mal auf Jagd sind. Am besten die Mädchen, die Weibchen, die sind heftiger. Die Kerle, die machen nicht viel. Sie protzen ihren Stolz, ihre Überheblichkeit aus. Und das sind ja wirklich die Könige. Man merkt einfach den Herrschaftsanspruch eines Löwen. Er symbolisiert Macht. Er ist ein Sinnbild für naturgegebene Stärke, Gewandtheit, Tapferkeit. Sein Aussehen ist imposant, nicht wahr? Alles das, wobei man sagen muss, bei den Löwen ist es tatsächlich so, dass die Weibchen die Arbeit machen. Ne? Ich weiß nicht, ob es im normalen Leben auch so ist, ob die Frauen tatsächlich mehr machen. Keine Ahnung. Sie machen viel, das stimmt. Auf jeden Fall, der Löwe wird so viel mehr wertgeschätzt. Und hier heißt es in unserem Text, besser ein Hund zu sein, der verachtet ist, aber immer noch lebt, als so ein herrlicher Löwe, der tot ist. Und warum ist das besser? Wenn der Hund noch am Leben ist, gibt es Hoffnung. Er kann sein Geschick noch beeinflussen. Wenn du Leben in dir hast, gibt es noch Hoffnung. Aber wenn du tot bist, kannst du deine Weichen, die du in deiner Lebenszeit gesetzt hast, nicht mehr zurücksetzen. Du hast keine Hoffnung mehr. Das war's. Und das ist wichtig für uns als Menschen zu wissen, es gibt ein Countdown, ein Finale, welches abläuft. Ein Countdown, der abläuft. Du hast jetzt Zeit, deine Lebensweichen richtig zu setzen. Gott ja oder Gott nein. Und dann wirst du mit den Folgen leben müssen. Noch eine Sache, die hier wichtig ist, wenn wir über den Tod sprechen. Vielleicht kennt ihr den Begriff aus dem Alten Testament. Das ist schon wichtig, dass ich das mal ganz kurz zumindest erwähne. Sheol. Sheol ist ein Ort, wo die Toten ruhen, die im Staub der Erde schlafen. Wortwörtlich. Und in Daniel 12, Vers 2 heißt es zum Beispiel, und viele von denen, die im Staub der Erde schlafen, werden aufwachen, die einen zum ewigen Leben, die anderen zur ewigen Schmach und Schande. Es wird der Tag kommen, dass die Menschen auch aus dem Alten Testament, die gestorben sind, sie werden auferstehen zum Leben. Es wird in Zukunft geschehen, wenn das Endgericht kommt. Und wir wissen aber, dass es sich irgendwie im Neuen Testament anders verhält. Da wissen wir zum Beispiel am Kreuz auf Golgatha, wo der eine Verbrecher zu Jesus sagt, gedenke an mich, in Lukas 23 zum Beispiel, 43. Und dann sagt Jesus, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Komisch, ne? Im Alten Testament kommen die nicht sofort in den Himmel, es gibt einen Ruheort, aber im Neuen Testament kommen sie sofort in den Himmel. Was ist der Unterschied? Und jetzt kommen wir, wenn wir über Salomo sprechen, über die Prediger, über den Prediger, wir sind in einer Zeitphase vor Christus. Und wo Jesus da war, gab es den neuen Bund, das ist nach Christus. Und das würde ich kurz gerne erklären. Im Alten Testament war es so, dass die Israeliten, wenn sie gesündigt hatten, das ganze Volk hatte gesündigt, mussten sie Opfer bringen. Opfer, die stellvertretend ihre Sünden vorübergehend getragen haben. Ich könnte jetzt einige Verse lesen, aber wir sind doch schon fortgeschritten mit der Zeit. Zum Beispiel 3. Mose 16, 21 und 34. Da wurden die Sünden von Aaron, auch von ganz Israel, wurde auf einem der Tiere gelegt. Das wurde dann in die Wüste geschickt. Ganz interessant. Aber der Preis für unsere Schuld war im Alten Testament zu der Zeit, die war noch nicht bezahlt worden, oder? Wann wurde der Preis für unsere Sünden bezahlt? Als Jesus gekommen ist. Jesus Christus hat das Lösegeld bezahlt. Und die aus dem Alten Testament, die mussten noch warten, die leben in einer Wartezeit. Die haben damals noch gewartet, bis das Lamm Gottes kommt und stirbt. Was wir im Neuen Testament erleben, ist Folgendes, dass Jesus gekommen ist, für unsere Sünden gestorben ist und tatsächlich für uns bezahlt hat. Hans-Peter Reuer erklärt das einfach und eigentlich richtig gut. Er sagt, schaut mal, das ist so, im Alten Testament haben die Leute einen Check bekommen. Ein Check wurde ausgestellt. Und damit hat man sozusagen die Sündenvergebung erhalten. Aber den Wert dieses Checks, der wurde erst am Kreuz auf Golgatha hinterlegt. Da wurde es bezahlt. Wir im Neuen Testament haben das große Glück, wir kriegen direkt Bargeld. Wir haben das sofort. So hat er das erklärt. Fand ich ganz interessant, wie er das gemacht hat und erklärt hat. Ich möchte uns doch noch mal eine Stelle lesen, Hebräer 9, 27, und dann schließe ich ab. Und so gewiss es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, so wird der Christus, nachdem er sich einmal zum Opfer dargebracht hat, um die Sünden vieler auf sich zu nehmen, zum zweiten Mal denen erscheinen, die auf ihn warten, nicht wegen der Sünde, sondern zum Heil. Jesus Christus ist tatsächlich unsere Hoffnung, unsere Lösung. Und es lohnt sich, auch wenn es tatsächlich so ist, dass wir unsere Zukunft nicht kontrollieren können, auch wenn Christen schlimme Dinge passieren können, lohnt es sich, wenn man noch Leben in sich hat, auf Christus zu setzen. Es lohnt sich, gottesfürchtig zu sein. Denn am Ende unseres Lebens zahlt sich das aus. Auch wenn man manchmal hier im Leben das Gefühl hat, mir passiert doch genau das Gleiche wie den Ungerechten. Aber Salomo weist darauf hin und sagt, es lohnt sich doch. Ich fand eine Geschichte ganz gut, liebe Kinder. Da war mal ein Fürst, der war auf der Jagd. Und der hatte einen erfahrenen Jäger mit bei sich. Und sie waren in einem Moor. Und dann hat der Fürst so einen Hamster gesehen. Und er war schon kurz davor, den Hamster zu erschießen. Und der Hamster, er hätte noch flüchten können, aber da war alles voller Schlamm. Und der legte sich auf den Rücken und macht den hier und läuft nicht mehr weg. Der Fürst ist sehr erstaunt, er erschießt das Tier auch nicht und fragt den Jäger, was ist das denn für ein Quatsch? Wieso haut er nicht mehr ab? Und dann sagt der Jäger und erklärt, die Eigentümlichkeit dieses Tieres ist, sein weißes Kleid niemals zu beflecken. Es stirbt lieber, bevor es sich dreckig macht. Ich fand das so krass. Seitdem hat der Fürst ein Wappen gehabt und das war dieser Hamster oder was das auch immer war. Fand ich ganz interessant und darauf die Anwendung in der Andacht, die ich mal gelesen habe, lieber sterben, als das weiße Kleid beflecken. Es ist ja lieber aufrichtig sein, lieber gerecht mit Gott leben, als beschmutzt und besudelt und am Ende werden wir leer ausgehen. Es lohnt sich, Gott zu fürchten. Es lohnt sich, deine Zukunft, es lohnt sich, auf Gott zu setzen und sie Gott anzuvertrauen. Denn du kannst dein Morgen nicht bestimmen. Du kannst es nicht kontrollieren. Möge Gott dich im Nachdenken segnen. Amen. Ich würde gerne mit euch beten. Dann singen wir noch ein Lied und dann schließen wir den Gottesdienst ab. Lieber Vater im Himmel, wir sind sehr dankbar, dass wir auch heute erkennen, dass manche Dinge auch den Gerechten geschieht und dass der Gerechte manchmal Dinge erlebt, genauso wie der Ungerechte. Aber wir wissen, und da sagt uns dein Wort, dass es sich lohnt, gottesfürchtig zu sein. Es lohnt sich, dass wir unsere Zukunft dir anvertrauen. Und so wünsche ich es mir für unsere Gemeinde, für die Zuhörer hier, dass sie gottesfürchtig leben. Herr, wir sind sehr dankbar, dass du unser Herr bist, unser Führer bist und dass wir ganz beruhigt und zuversichtlich in die Zukunft gehen können, weil du unsere Zukunft kontrollierst. Vielen Dank dafür. Amen.